So in Ofen tut schon etwas Historisches, wenn du als Journalist dabei bist. Das ist schon spannend.
Telefonschalt an den Ungeburten, ein neues Leak mal zu schaffen.
Was wäre sinnvolle Reformen für eine Demokratie?
Ja, nun habe ich immer mehr Dokumente gefunden und gut.
Das hat mich schon ein bisschen überrascht und der Recherche zu die Ungewissheit an den Zuchtzwang von den Leuten.
Den Leseraufruf, wo am Anfang mal froh als Leser für hier konkrete Erfahrungen.
Das weiß, dass Reporter wirklich in die Pack kann holen und dass mir ein wichtiges Arbeit liegt.
Die Uhr geht oben nennen, die Aktualität dreht mich los und es ist die traditionelle Zeit, für die letzten 12 Minuten zurückzugucken. Auch die Journalisten von Reporter.lu machen an diesem Tag ein bisschen Pause und nutzen die Gelegenheit für einen persönlichen Rückblick auf 2023. Was sind die Storien, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind? Zu welchem Psyche haben Sie einen speziellen Bezug? Bei mir sind dafür der Christoph Pump, der Laurence Berwa, der Laurent Schmidt, der Luc Carigari, die Fiona Kiefer, der Paul Reuter und der Pete Scholtes. Mein Name ist Schild Siebenaler und ihr lauscht das Reporter on the Record, der Podcast über den Hintergrund von der Aktualität zu Lützburg. Das Sujet, den uns bei Reporter.lu das ganze Jahr über beschäftigt wird, waren die Wahlen. Gemeindewahlen am Juni und natürlich Nationalwahlen am Oktober. Darüber schwätze ich mit Christoph Bump, Chefredakteur von Reporter.lu, den als journalistisch für allem mit politischen Themen befasst. Christoph, was war für dich persönlich den Highlight von unserer Berichterstattung am Kader von der Wahlen?
Mein persönlichen Highlight war schon unsere Reportage vom Wahlabend, den 8. Oktober. Der Titel war Auf dem Rückweg zur Macht. Da waren alle Journalisten um Terra am Ansatz, wie ihr so schön seht. Also vor allem bei den Wahlevents von den einzelnen Parteien. Da kriegt ihr schon ziemlich viel Mats. Wie ist Stimmung bei den Leuten? Wie verändert sich Stimmung am Lauf vom Abend? Par rapport zu den Resultaten, die so los randripsen. Wie erklären sich Politiker, mir auch ganz einfach Membren, die auch da sind, Resultat von ihrer Partei? Was lief hinter den Kulissen? Das ist für Journalisten schon eine spannende Zeit, da wirklich nur dabei zu sein. Ich selber war am Wahlabend von der CSV zu Uwe-Ranven und da habe ich schon gemerkt, dass das Trauma von der Partei ganz tief sitzt. Das Trauma von 2013 und 2018, wo eben bekanntlich Eidel Ausgang ist bei der Regierungsbildung, weil so gut, wo die Resultate dann da waren und Tendenz schon klar war, sich am Anfang nicht getraut hat, sich richtig zu freuen. Das ist schon aufgefallen. Recht, wo wirklich alles, also ganz und wirklich absolut an der richtigen Tisch war, an der Lücke Frieden dann auf Bühne kommen, so hat er dann gemerkt, dass sich Leute getraut haben und dann hast du wirklich Fried ausgebracht. Da, wo ich am Anfang dann klar war, dass CSV nur 10 Jahre in der Regierung könnte, das größte Ziel erreicht wird an, dass effektiv tatsächlich den Luc Frieden, der nächste Premier, wird sind. An wen hat das noch gedurcht, so mal für ein engem Jahr? So in Ofen tut schon etwas Historisches, kann ich sagen, aber wenn du als Journalist dabei hast, ist das, wie gesagt, schon spannend. Das hat dann auch mich später an der Kulisse von der sogenannten Elefanteron bei RTL gemerkt, wo ich dann auch dabei war. Da sind dann auch die Gespräche zwischen CSV und DP schon munter losgegangen. Voilà, das ist so ein bisschen wie ich den Ofen erlebt habe.
Du hast gesagt, den Ofen waren alle als Journalisten um Terra. Kannst du ein bisschen erklären, wie man es da organisiert hat?
Ja, effektiv. Wir haben uns dann an der Nürst, kann ich sagen, drin bei uns an der Redaktion getroffen. Und Jitverein hat seine Andrecker an Interviews abgeschrieben oder rausgeschickt. Und du haben wir das am Schluss, also ich und du, Gilles, zusammen gesagt und fertig geschrieben, sodass wir den Tag drauf schon ein ziemlich komplettes Reportage vom Wahlabend hatten, also aus allen Headquarters von den Parteien, mit vielen Stimmen, Szenen, Andrecker und Statements, die Journalisten zur Platz dann auch gesammelt haben. Das war schon eine interessante Story, gebe ich so. Dann vielleicht noch ein Klang. Witzig Anekdote, wo ich dann beim CSV-Wahlabend NRW war und mit verschiedenen Leuten geschwärt tun. Also bei einem der Luc Frieden abgetaucht, die war bis dahin immer ein bisschen aufgeschnitten an einem separaten Raum und da wurden sich mal rausgetraut, wo Tendenz von den Resultaten aber schon ziemlich klar war und wo ich dann auch ganz kurz konnte mit ihm schwätzen. Hier wollte ich aber auch gar keine frohen Anlösen, was den Fang oder das Resultat betrifft. Mehr, hier wird dann aber gesagt, dass hier in der Morgen noch also der Morgen vom Wahl, der unser Podcast gelauscht hat und dass der ganz flott und durchaus interessant gewesen wäre. Voilà, nicht just für zu sagen, dass wir auch tatsächlich gelauscht hat gehen, das, was mir heute so und mir schon ein bisschen witzig fand, dass die mächtige nächste Premier um Wahldach nach Zeit hat für Reporter on the Record zu lauschen, wenn es dann nicht just höflich ein Smalltalk war, mir ich gehe mal davon aus, dass das natürlich schon ehrlich gemeint war.
Zusammen mit Paul Reuter hast du, Christoph, im Oktober auch 10 Thesen zur Erneuerung der Demokratie abgestellt. Und da ist ein Artikel, den als Journalistin Fiona Kiefer besonders in Erinnerung geblieben ist. Fiona, für was?
Genau, den Artikel ist mir immens in Erinnerung geblieben, weil es einfach mal ein ganz anderer Rugonsweis war wie sonst. Die Frau, die am Raumstuhl war, von was müsste geschehen, was wäre sinnvolle Reformen für eine Demokratie und für das politische System zu verbessern. Und dadurch gibt das Sujet immens abgemacht, ohne dass politische Anteilen irgendwie am Fokus wäre, wie sonst in der politischen Debatte oft.
Es war ein gutes Beispiel für konstruktiven Journalismus, wie wir das so nennen, weil an dem Artikel haben die zwei Journalisten effektiv konkret Proposen gemacht, die die Politik aus sich umsetzen könnt. Wegen waren das?
Also es waren im Ganzen eben 10 Proposen, unter anderem, also die wird das Wahlsystem gang, die ja häufig Sujet war, aber wo eben wirklich konkret überlöst gauf, wie können den hier am Land so wählen, dass es fair und gleichberechtigt ist, da gehen wir überlegen, wie können wir als Gemeinde so reduzieren, dass die Verwaltungen auch viel besser funktionieren. Ziel waren 30 Gemeinden und nur ganz viel Arbeit sind sie tatsächlich von 100 auf 30 gekommen, weil das einfach ein immens interessanter Point de vue war, für diese Stelle mal anzugucken. Da gibt es auch eine Landkarte am Artikel. Dann hast du zum Beispiel im Doppelmandat gegangen, wie ein Kind Parlament stärken. Und der Artikel hat auch ganz viel Frage beantwortet, die sich vielleicht auch mal bei anderen Reporter-Sujet gestaltet hat, wie die bekannt besser gehen, zum Beispiel auch mal länger alternativ zum Staatsrat.
Gemeinde waren an dem Artikel eben noch ein Thema und da bringt mich zu unserem nächsten Sujet. Laurence, dir sind ein paar mehr Lokalaffären in Erinnerung geblieben, die mir bei Reporter Lou thematisiert tun an diesem Jahr.
Ja genau, Reporter verfolgt immer Affären, die lokal für Aufregung sorgen und wo auch zum Teil schon Enquete angelegt gehen. Aber mir wird fertig bringen, zusätzlich Informationen zu liefern, die absolut relevant sind. Oder zum Teil, wo es Artikel dazu feiern, dass da noch Enquete angelegt gehen oder dass das Minister sich ausschaltet, für da noch weiter Informationen zu kriegen. Wir vielleicht nur da ein bisschen Details zu gehen anhand zum Beispiel von Wolles. Du hast so, dass der Park schon Anfang 22 angefangen hat zu enquetieren und dass du ein Korruptionsverdacht vom demolischen Bürgermeister Frank Arndt am Raum stehen. Und zwei Jahre drauf waren die Ermittlungen immer noch nicht aufgeschlossen. Mir hat dann fertig gesprochen, und das war ein Journalist Piet Scholtes, dem Leser nach mehr Informationen zu bieten und zu erklären, wie es konkret zu der Enquete gekommen ist und was die Fragen sind, die ich an dem Fall muss stellen. In dem konkreten Fall leidet zum Beispiel der Verdacht nur, dass der Bürgermeister, der dämonische Bürgermeister, einen Interessenskonflikt hat und dass da eine spezifische Immobilienfirma am Mittelpunkt steht. Da wird enquetiert bei einem Verdacht für Prise illegal d'intérêt und auch Bestechung. Da gilt natürlich die Unschuldsvermutung und das ist auch etwas, was man in diesen Artikeln immer beschreiben, aber das auch eine Kegelgif unterstreichen. Allerdings ist es so, dass, wenn ihr guckt, der Ex-Bürgermeister Frank Arndt wird auch nur denen Akkusationen nach können weiter untreten an der Gemeinde Wahlen, hat auch die Segen von der LSAP. Wir wissen nur, dass er nicht mehr Bürgermeister gehen ist und wir haben doch wichtig von 400 Wahlen können weiter Ableger zu liefern. Wir haben 400 Wahlen noch zu anderen Affären abgedeckt, wo den anderen im nicht zulässig Baugenehmigung gegangen ist, worum dieselbe Immobiliengesellschaft impliziert war. Darauf sind wir zum Beispiel den Innenminister bei der Frage gestellt. Wir haben noch eine andere Story abgedeckt, wo den Ex-Bürgermeister Präsident von der SPL ist, die finanzielle Unterstützung gekriegt von der Gemeinde. Und dort Staatsanwaltschaft zum Beispiel konkret auf Basis von unseren Recherchen eine Pre-Enquete angelegt. Das weiß, dass Reporter wirklich einen Impact kann haben und dass wir eine wichtige Arbeit leisten. Und das muss ich noch so, und das ist auch immer im Just Mäge, wenn Bürger auf uns durchkommen und bereit sind, mit uns zu schwätzen über Missstände, wo sie Wissen darüber haben und die wir dann natürlich überprüfen und wo wir natürlich auch dann den Anonymat garantieren.
Ein Sujet auch lokal angesiedelt ist, dass das Science Center zu Daverding, da fährt die Johannes Stich zu der nationalen Avengür. Paul, die Affäre hast du exklusiv für Reporter Lou abgedeckt. Kannst du uns noch einmal rappellieren, um was du konkret gegangen hast?
Sich, also hauptsächlich den Direktor vom Science Center gegangen, den Nicolas Didier, den ein ganz Firmenkonstrukt abgebaut wird zu seinem Vierdeel, dass ein Unternehmen unter anderem auch an den USA gegründet wird, wo Finanzströmungen hin und her geflossen, wo nicht ganz transparent war, was mit denen so geschieht. Und wir sehen, wissen, das Science Center ist ein ASBL, sich, die quasi exklusiv vom Bildungsministerium finanziert wird. Und an der Hinsicht ist natürlich froh, die da ganz am Raum stehen, was geschieht mit den Steuergeldern und wie hat denn Nicolas Didier da gewirtschaftet über die ganze Zeit.
Die Affäre hat es also, das kann ich wirklich so sagen. Sie hat auch demnächst ersucht, auch nach bis heute immer für Reaktionen. Den Artikel gauf zur Erinnerung Anfang März publiziert. Wie bist du demnächst eigentlich in die Story gekommen?
Das war also so, dass Whistleblower um mich herumgetreten ist, den mich sogar mal darüber aufmerksam gemacht wird, was du am Science Center lebt. Und daraufhin habe ich angefangen, eine Recherche zu machen, habe mal Bilder nur geguckt. In dem Moment gab es dann noch nicht so viel, weil die Entreprise, die auch da drin steht, hat im Science Center, oder besser gesagt, hat der SBL, die eben auch dem Nicola Didi gehört, die ist nicht besonders transparent. Und nur habe ich immer mehr Dokumente fand und gut und konnte auf der Basis ein Gesamtbild kriegen, was mich selber auch ziemlich erschreckt hat, wenn ich ehrlich bin.
Schön gesagt, die Affäre im Design Center hat letztlich eine nationale Envergure. Ein Sujet, auf den das auch, aber wie bei all anderen zutrifft, ist die Logementskrise. Und noch mal der beschäftigt mich als regelmäßig bei Reporter.lu und das mich bei uns für Namen der Pitt Schultes. Pitt, an dem Kader hast du im August zusammen mit Laurent Schmidt einen Artikel über Leute gemacht, die sich, Zitat, in der Überbrückungsfalle befanden. Was hat du mit auf sich?
Vielleicht am Anfang wollte ich kurz auf den Hintergrund von der Recherche gehen. Ich meine, das ist ja das Abkommen bei uns an einer Themenkonferenz und dann haben wir decidiert, da einen Leseraufruf zu machen. Und ich muss sagen, ich war selber erstaunt, wie viel Feedback wir auf den Abruf gekriegt hatten. Und dann, um was geht es genau? Also Überbrückungskredit als Empfang eine Finanzierungsmöglichkeit für Leute, die sich zwischen zwei Transaktionen befanden. Das heißt, die haben eine neue Wohnung gekauft und ein Aal, an der sie bis dahin gewohnt haben, haben sie noch nicht verkauft. Einfach gesagt. Und das war jahrelang, war das am Anfang auch kein Problem. Mit Lo, wo Zinsen gekommen sind, an der Volumen von Transaktionen im Markt so raufgegangen, als an Leute sich nicht mehr schwierig eine neue Wohnung können finanzieren, als das zu einem großen Problem ging. Weil, mit was waren die Leute konfrontiert? Sie haben ein Problem, hier alle Wohnungen zu verkaufen, wohnen aber schon in der Neuen und haben eine Finanzierung, die die zwei aufdeckt. Und das heißt, die Finanzierung ist dann noch oft zu variablen Toren. Das heißt, sie haben von einem Tag auf den anderen eine riesige Schuldenlast, diese 400 Konten. Plus, als die Kreditform auch zeitlich begrenzt, ich meine, wir waren noch im Artikel drauf angegangen, dass CSSF dort den Delay ob Druck von den Banken auch verlängert wird und maximal 24 Monate. Mehr bleibt aber finanziell begrenzt. Das heißt, die Leute stehen noch all einer Zeitdruck, für ihr Althaus loszugehen. Und das hat mich schon ein bisschen überrascht und der Recherche so die Ungewissheit an den Zuchtzwang von den Leuten, die ihr am Anfang sonst nie kannte, dass es so Leute, wenn es die Immobilien so unter Druck kommen sind.
Und das, was den Gesprächspartner, du kannst vielleicht ein bisschen beschreiben, was da die Leute so waren, was die da erzählt haben, das hätte ich schon mal gehört.
Das hat mich schon ziemlich markiert. Ich meine, muss ich da schreiben, wie du schon gesagt hast, relativ viel über den Immobilienmarkt. Und dann sagst du ja immer ein bisschen, dass das relativ abstrakt alles. Das sind die Zölle, das geht rauf, das geht bis rauf. Das sind Transaktionen und Pourcentagen. Wir haben nämlich Leute mit ihrer Geschichte. Und das hat mich schon markiert, weil man bewusst gehen ist, was die Zölle am Anfang wirklich geschehen und was die Situation im Markt für das Leben von Leuten kann bedeuten. Und du hast gefragt, was waren das für Leute? Und ich meine, das waren größtenteils Leute, die gut situiert sind, gut erbisch tun, ein wirklich reasonables Abkommens. Verschiedene waren auch allein der Position bei staatlichen Institutionen und die sind durch die Situation wirklich unter finanziellen Druck gekommen. Und das hat man am Anfang selber persönlich hier und angefordert, wie sehr ich kann an ein Schieflach geraten, ohne schlechte Willen und ohne auch wirkliche Fehler zu machen, weil die Finanzierung Banken und hin auch dazu geraten, dass sie das so machen. Das stimmt ja nicht zur Debatte, dass ihnen das so finanziert. Und dann hat einfach das Feld gewechselt und dann waren sie auch immer in einer Situation, die sich so gut nicht konnte vorstellen. Und da vielleicht der letzte Punkt, den man da auch richtig klar genostet, ist, dass die Entwicklung, die man die letzten 10 Jahre kannte, wo man dann immer alle gesagt hat, ja, Preise klammen, dass man die Entwicklung am Anfang verharmlost tun zu einem gewissen, dem hügedürst, ja, oder vielleicht hügedürst, dass sie am Anfang kein Problem. Wir gewannen ja alle. Mehr an den Halssüge hat man das klar verdeutlicht, was Konsequenzen dafür können sie, wenn man nicht umkehrt. Dass das denke ich, viel mehr verstärkt. Weil lo gesagt ist, dass das kann direkt und konkret switten für relativ viele Leute.
Neben der Logementskrise ist natürlich auch die Klimakrise und auch die Energietransition ein Thema, mit dem wir uns bei Reporter.lu immer nicht auseinandersetzen. In den sich an der Materie immer am besten auskennt, ist der Laurent Schmidt. Laurent, Anfang vom Jahr hast du einen Artikel geschrieben mit dem Titel Die Hürden der Energiewende. Das war damals auch aufgrund von einem Leseraufruf. Du hast mir als Leser gefragt, wie hier Erfahrungen an dem Bereich waren. War das dabei rauskommen?
Ja, das war das bisschen selbst gegangen wie beim Pitt, dass man da auch ganz viel Antworten kriegen und das ist am Anfang der Vierteil auch von denen Leseraufruf, wie man das nennen, wo am Anfang mal frohen, als Leser für hier konkret Erfahrungen erzählt zu kriegen. Und das ist eben effektiv bei diesem Sujet auch ganz gut gewesen, weil ich ganz konkret Fall hat, okay, du, was die Leute, die wollen ein Photovoltaikanlage auf einem Dach machen, was das dann du, was geschieht dann du, was geht schief, was klappt nicht, wat klappt, dat war am Anfang so ausgangsfroh an auch eben dann froh von der Wärmepumpel, wie dat geregelt das. Und du kriegst mal ganz viel, ganz konkret Sachen, einfach so administrativ Hürden, die Leute wirklich stillweise einfach immens viel Nerven kosten.
Nerven, also gut Stichwort, weil die neue Regierung aus CSV und DP will ja anscheinend den Klimaschutz machen, den, wie der Premier Luc Frieden nicht formuliert wird, eben nicht nervt. Wie passt das dann alles zusammen?
Ja, das ist die große Inconnue, wie weit das du mal da kommen, weil das ist ein extrem klangdelisch Arbeit für die Hürden aufzubauen. Den früheren Energieminister Claude Thomas, mit dem ich auch für den Artikel geschwärzt habe, hat das schon angefangen, probiert zu machen. Das sind deals einfach ganz banal Regeln, mit die aber immens kostspielig sich für die Leute für zu erfüllen. Dann wird gesagt, ja, du darfst dann Wärmepumpe nicht hinter dein Haus machen, nicht vier in dein Haus. An dem Neuweil hast du dann bald keine Möglichkeit mehr, für das zu machen. Oder was auch etwas im Artikel war, das war, dass zu dem Blog war die Regel, dass ein Photovoltaikanlage am Dach ist, da brauchst du einen zweiten Stromzähler. Die kostet aber, die braucht Strom. Und da ist aber nur zum Beispiel, das ist eine Hürde, die aufgebaut wird, seit diesem September gilt das nicht mehr. Mit diesen ganz konkret kleinen Stahlschrauben, wo die Leute immens geholfen könnten kriegen, wenn ihnen das ändert, tut an der Hinsicht auch einen gewissen Aktualitätswert, weil im Moment gemengen hier Baureglement sollen aufpassen, reformieren, wo es eben auch um die Frage geht, wo darf ich eine Photovoltaikanlage auf dem Dach machen, wo darf ich eine Wärmepumpe abrichten, das soll alles vereinheitlicht gehen, weil im Moment geht es Gemengen, da kann ich relativ viel machen und andere Gemengen quasi gut nicht. Das ist auf jeden Fall eine ganz dringende Aufgabe für die neue Regierung, weil Subsidien, die machen nicht alles aus.
Wir werden den Sujet, wie auch all die anderen, die wir angeschaut haben, noch sicher weiter suivieren. Last but not least kommen wir aber zu einem ganz anderen Bereich, an dem Reporterpunkt der Lu regelmäßig schafft, international journalistische Recherche. Du hast für Namen de Luc Carigari, den sich schon seit vielen Jahren bei so Kollaborationen mit anderen Journalisten aus dem Ausland bedeligt. Luc, wie muss ich sich so eine Zusammenarbeit vorstellen?
Man ja ganz einfach den Telefon schalt an den Ungeburten ein neue Leak mal zu schaffen. Da kriegt den sogenannten NDA geschickt, also Non-Disclosure Agreement. Wenn der verspricht nicht drüber zu schwatzen, die er draus könnte, wo eine andere Sachen, die der Recherche spezifisch sind, drauf festgelegt gehen, Publikationsdatum, also weiter so fort. Ja, und dann hängt ein bisschen von der Plattform auf, mir graf gesucht, kann ich so, und dann, immer ein virtueller Raum geht, da muss ich ein bisschen wie die interne Facebook vorstellen, wo dann Leute aufhängen, dann durch Daten zu gehen, und dann, wenn sie etwas vorne schreiben, und sind daran. Also entstehen da Louis aber sicher Geschichten und Recherchen.
Geschichten und Recherchen, du siehst es, bei so Recherchen kommen eben auch immer nicht ganz interessante Storien raus, die mir dann auch ein ganz reiber als Publizier tun. Kannst du als Storien zählen, die dir an diesem Jahr besonders in Erinnerung geblieben sind?
Ja, das ist sicher Patrick Hansen-Story, die wir gemacht haben. Also just für den Kontext, Patrick Hansen aus dem CEO von Lux Aviation, mit also in der aber auch geklaut für den Europäischen Gerichtshof und hat am November 2021 dann Recht gekriegt, dass der Name vom Besitzer von Lux Aviation nicht sollte am Register der Beneficiaire effektiv so stehen. Darauf sind nur die Demo-Justizminister Sam Thompson der Register dem Publik war zugemacht. Aber Journalisten haben sie müssen kämpfen, mit haben aber einen limitierten Aktien drauf gekriegt. Und sind aber auch also in Reaktion sind viele andere Register europaweit zugegangen. Und du hast ein bisschen zusammengesagt mit den Kollegen. Und so als Löser-Lös hast du eine Recherche rauskommt, wo auch Reporter dann federführend mit dabei war, weil du sich Lützebräuche Geschäftsmann hast. Und es war eine ganz interessante Recherche. Schon, wir hatten noch ein langes Gespräch, besonders nur mit Patrick Hansen selber. Aber wir haben gesagt, voilà, wir können so viel Jammeren und Base Editor schreiben, wie wir wollen. Wir können auch doch das machen, was wir können, das nämlich recherchieren und mal rausfunden. Und über 116 Firmen weltweit sind viel Kontakte, viel Business mit Russland gemacht und dann hat Lux Aviation zum größten Teil von ein paar russischen Geschäftsmännern also finanziert. Voilà, das war den E-Sujet, den wir urwillig dann nicht anders war, so eine rezente Recherche, das Cyprus Confidential hier statt. Das war mit der ICIJ zu summen. Und du warst also auch ein Zufallspunkt, war am Anfang mit Bürosgespräch für den von Beta Aquari geschwärzt. Und ich hatte gerade sich mal schön und da guckst du, Maike, wie war nicht Beta Aquari? Und das ist nämlich die Berodungsfirma von ehemaliger Vizepremier Etienne Schneider. Und ich tippe nicht an, und ich fallen direkt auf den Kontrakt, den haben wir zwei russische Geschäftsmänner aufgemacht. Und dann die Leute sind, den Alexander Abramov und Alexander Frolov sind Nummer 2 und Nummer 3 bei Evras, da das ist ein größer Stuhl an Minenkonglomerat Russland für den Hauptaktionär. sanktionär, bis vor kurz nach der Roman Abramowitsch war den auch sanktionär, ja, das, ah, ne, du kommst mal raus von, dass den Etienne Schneider kurz nur Chris O'Frank angefangen hat, einen Berodungsvertrag mit hinten aufzuschließen, wo dem extrem viel so gegangen ist, am Ganzen sollten über 5 Millionen Euro ausbezahlt gehen, und hat direkt upfront 2,5 Millionen krit. Der Behablohn hat prim, wenn der Kontrakt aufgeschlossen wäre, nicht krit, da können wir dann nächstes Jahr an den Bischof von Beta Aquari nur lesen, ob das stimmt. Wie das war sicher ein von den spannenden Recherchen des Jahr.
Effektiv spannend, und du wirst auch sicherlich durch ein neues Jahr weiter die Kontakte pflegen und uns mit weiter so spannende Storien versuchen. Und das war es für das meine Spezialepisode von Reporter on the Record. Mein Name ist Gilles Siebenhaler, aber bei mir waren Journalisten Christoph Bump, Laurence Berwer, Laurent Schmidt, Luc Carigari, Fiona Kiefer, Paul Reuter und Pete Schultes. Merci euch all. Auf Reporter.lu fand ihr das, wo auch weiter Beiträge die Blick zurück auf 2023 gehalten. Doch in einem Artikel über die Storien, die am meisten gelesen wurden, und einer über die Recherchen, die am meisten Impact hatten. Die Links fand ihr auch in den Show Notes. Die nächste Episode von Reporter on the Record geht dann am neuen Jahr, wie gewinnt am Freitag. Bleibt mir auf dieser Platz noch Schuss, alle Nullauschter und Leser am Namen von der ganzen Redaktion von Reporter.lu gute Rutsche an das neue Jahr und alles Gute für 2024 zu wünschen.